Schilddrüse und Diabetes. Zuckerwerte und Schilddrüse. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Schilddrüsenhormone immer auch die Zuckerwerte ganz, ganz massiv beeinflussen. Und Erkrankungen der Schilddrüse werden immer mehr. Und egal, ob die Schilddrüse nun zu viel oder zu wenig Schilddrüsenhormone produziert, die Zuckerwerte kann es immer durcheinander bringen. Sowohl zu viel Schilddrüsenhormon als auch zu wenig Schilddrüsenhormon kann zu ernsten Problemen bei der Diabeteseinstellung führen. Und darum geht's in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin mit ganz großem Diabetes Typ 2 Schwerpunkt. Im Internet die Zuckertante, die Sie gerade hören. Und ich bin sozusagen als Pensionsvergnügen mehrmals im Jahr auch für einen Turnus Reha-Ärztin in einer sehr, sehr guten Diabetes-Reha-Klinik in Österreich, in Ottenschlag. Und diesmal, ich bin gerade wieder dort, ich wohne jetzt 3 Wochen dort, bin ich auch immer wieder mit dem Problem konfrontiert worden, die guten Schilddrüsenwerte oder die weniger guten Schilddrüsenwerte und der Diabetes. Und deshalb möchte ich Ihnen heute einen ganz, ganz kleinen Überblick geben, denn vielleicht haben auch Sie schon im Bekannten- und Verwandtenkreis gemerkt, dass irgendwie immer häufiger über die Schilddrüse gesprochen wird. Hashimoto ist bekannt, dass viele Menschen das haben, was das ist, das hören wir gleich. Viele Menschen wissen, dass sie zum Beispiel einen Knoten in der Schilddrüse haben und gleich vorweg gesagt, wenn man so Reihenuntersuchungen macht an Erwachsenen, dann findet man circa bis zu bei jedem Dritten einen Knoten in der Schilddrüse. Diese Knoten sind meistens vollkommen harmlos und viele Menschen machen halt einmal im Jahr einen Ultraschall. Die Knoten werden beobachtet, müssen nicht sofort herausoperiert werden, erst wenn sie größer werden. Und bei den Knoten unterscheidet man kalte und heiße Knoten. Die kalten tun gar nichts, außer vielleicht Schilddrüsengewebe ein bisschen zur Seite drängen. Und die sind nicht gut, wenn sie größer werden. Die heißen Knoten produzieren Hormone, ohne auf irgendeine Steuerung zu reagieren. Und das kann zu ernsthaften Überfunktion der Schilddrüse führen. Ja, so häufig ist das. Bevor wir uns aber mit den Krankheiten befassen, wollte ich Ihnen eben erstens einmal nur sagen, dass diese Knoten allermeistens harmlos sind, aber unbedingt beobachtet werden sollten, weil solche Knoten können sich ja auch nach Jahren auf einmal auch noch verändern. Also wenn Sie so einen Befund haben und wenn der Arzt sagt, machen wir eine Kontrolle inklusive Ultraschall jedes Jahr, bitte nehmen Sie das wahr, auch wenn es 13 Mal hintereinander, 13 Jahre lang alles in Ordnung war. Bitte gehen Sie auch das 14. Mal noch zur Kontrolle. Es ist wirklich in Ihrem Interesse. Aber jetzt schauen wir uns zuerst einmal die Schilddrüse an, die ja manchmal auch die Schmetterlingsdrüse genannt wird. Die Schilddrüse ist im Hals. Das wissen wir. Sie liegt am vorderen Hals direkt vor der Luftröhre und rechts und links von der Luftröhre liegt eben so ein kleiner Lappen. Und die sind mit einer Art Steg miteinander verbunden und die ganze Form erinnert halt sehr an einen Schmetterling. Die Schilddrüse ist normalerweise so klein und unauffällig, dass man sie von außen nicht sieht. Was man bei Männern sieht, ist der Kehlkopf und nicht die Schilddrüse normalerweise. Und man kann sie auch kaum tasten. Wenn jemand schluckt, kann man es hier und da ein bisschen spüren. Und ehrlicherweise geht es besser, wenn man hinter dem Menschen steht und die Hände von hinten an den Hals legt und mit den Fingerspitzen ganz genau schaut, dann kann man manchmal was spüren. Ja, trotzdem ist der Ultraschall bei Verdacht auf Schilddrüsenstörungen immer die viel, viel bessere Wahl, als einfach nur zu tasten. Als Struma, als Kropf, wird eine Schilddrüse erst dann bezeichnet, wenn sie schon zu groß ist. Vielleicht auch noch interessant, hinter der Schilddrüse sozusagen an ihrer Rückseite, gibt es 4 so kleine Knötchen. Die nennt man die Nebenschilddrüsen und die machen das Nebenschilddrüsenhormon und das ist wieder ganz, ganz wichtig für den Kalziumhaushalt und manchmal, wenn eine ganze Schilddrüse operativ entfernt werden muss, dann gelingt es nicht immer, diese Mini-Knötchen drin zu lassen, die ja meistens kein Problem haben Und dann muss man eben auf den Kalziumhaushalt und auf die entsprechenden Hormonwerte auch noch aufpassen. Die Schilddrüse macht zwei Hormone und gibt sie ins Blut ab. Das T3 und das T4. Das T4 heißt Thyroxin und das T3 heißt Triiodthyronin. Egal. Mit T3, T4, wenn Sie das wissen, sind Sie schon gut dabei. Warum heißen die 4 und 3? Die heißen so, weil sie unterschiedlich viele Jodatome enthalten. Damit Schilddrüsenhormone gebildet werden können und damit sie wirken können, müssen sie Jod bekommen. Und Jod muss der Mensch aus der Nahrung zuführen. Das ist bei uns in Österreich überhaupt kein Problem, weil unser normales Speisesalz ein bisschen jodiert ist und weil wir damit über die Ernährung genug Jod aufnehmen. Außer Menschen kaufen sich eben nicht das typische österreichische Salz aus den österreichischen Salinen im schönen Salzkammergut, sondern wenn sich Menschen nonstop Salz kaufen, das auch nicht aus dem Meer kommt, weil da ist ja auch Jod drinnen, sondern zum Beispiel das ach so gute Bergsalz, da ist meistens kein oder nur Spuren von Jod drinnen. Und wenn man dann zusätzlich noch keine Produkte aus dem Meer isst, also keine Meeresfische und so weiter, dann kann man sich schon einen Jodmangel züchten. Aber der ernährungsbedingte Jodmangel wird Gott sei Dank in Europa immer, immer seltener. Wenn die Schilddrüse zu wenig Jod bekommt, um ihre Hormone zu bilden, dann versucht sie das trotzdem. Und da die Schilddrüse ja nicht weiß, was da eigentlich los ist, versucht sie mehr Hormon zu machen und damit wird die Schilddrüse größer. Das Organ wächst einfach und das kann man dann tasten und teilweise sogar von außen sehen. Also es ist wichtig, dass der Körper regelmäßig mit Jod versorgt wird. Sie müssen da normalerweise auf gar nichts achten in der Diät, wenn Sie jodiertes Speisesalz verwenden, also das ganz normale Speisesalz verwenden, wenn Sie ab und zu einen Meeresfisch essen, dann ist meistens von der Seite her alles in Ordnung. Diese Schilddrüsenhormone, die sind enorm wichtig für den Körper und vor allem eigentlich für den Energiehaushalt. Wie schnell wir ticken sozusagen. Gaspedal und Bremse, eher Gaspedal. Wie gut und schnell viele, viele Stoffwechselprozesse im Körper ablaufen. Jetzt muss natürlich die Schilddrüse auch wissen, wie viele Hormone braucht denn unser Menschlein? Wie viel Hormon soll ich denn jetzt produzieren und ins Blut abgeben für mein Herrchen oder mein Frauchen? Und die Botschaft, wie viel Hormon die Schilddrüse produzieren und ins Blut abgeben soll, also beide Hormone, T3 und T4, das sagt ihr das TSH. Und das ist ein Wert, den Sie ganz oft hoffentlich auf Ihren Laborzetteln sehen. Den sollten Sie meiner Meinung nach, ich glaube, es ist noch keine offizielle Empfehlung, aber wenn Sie Diabetes haben, mindestens einmal im Jahr sollte dieser Wert bei einer Blutabnahme mitbestimmt werden. TSH, auch hat es TSH, T steht für die Schilddrüse. Die heißt auf Lateinisch Thyreoidea, geschrieben mit DH, Thyreoidea, der mit weichen D. Und S im TSH steht für stimulierend und H steht für Hormon. Das TSH ist also das Thyreoidea, die Schilddrüse, stimulierende Hormon, TSH. Ein wichtiges, wichtiges Hormon. Und wenn Sie sich selber auskennen wollen auf Ihrem Laborbefund, dann müssen Sie sich da gleich einmal etwas merken. Das TSH steigt an, wenn das Gehirn der Meinung ist, die Schilddrüse produziert zu wenig Hormon. Und es sinkt ab, wenn Sie zu viel Hormon im Blut haben. Warum? Das Gehirn hat Sensoren, Fühler. Die schauen nach, ist in dem Blut, das da bei mir vorbeirennt, ist da genug Schilddrüsenhormon drin für unseren Bedarf? Und wenn das Gehirn nach einiger Rechenarbeit zu der Ansicht kommt, nee, das ist eher ein bisschen zu wenig Schilddrüsenhormon, was ich da im Blut so finde, dann schickt das Gehirn mehr von dem TSH, von dem stimulierenden Hormon an die Schilddrüse. Und dieses TSH, das Vermehrte, sagt der Schilddrüse sozusagen, bitte, liebe kleine Schilddrüse, sei so nett. Wir sind der Meinung, was im Blut rumschwimmt, ist ein bisschen zu wenig. Bitte, bau doch ein bisschen mehr Schilddrüsenhormone auf und gib mehr Schilddrüsenhormone ab ins Blut. Wenn das jetzt die Schilddrüse aus irgendeinem Grund nicht kann, zu den Krankheiten kommen wir später, wenn die Schilddrüse das aus irgendwelchen Gründen nicht kann, dann wird das Gehirn immer wieder bemerken, in dem Blut, das zu mir kommt, ist ja noch immer zu wenig Schilddrüsenhormon drin. Und was wird das Gehirn machen? Es wird noch mehr Boten zur Schilddrüse schicken, die der Schilddrüse sagen, bitte, liebe Schilddrüse, mach doch mehr Hormon. Das heißt, wenn eine Schilddrüse in eine Unterfunktion geht, wenn das Organ zu wenig Hormone produziert, zu wenig Hormone produzieren kann, dann wird am Laberbefund der Wert des TSH höher, weil es der Antreiber ist, weil es sozusagen der berittene Bote ist, der Schilddrüse sagt, mach bitte mehr Hormon. Und wenn dann trotzdem zu wenig Hormon im Blut ist, na, dann kommen eben mehr berittene Boten und dann wird der Wert höher. Und andersherum, wenn eine Schilddrüse von sich aus krankhafterweise beginnt, zu viel Schilddrüsenhormon zu produzieren, dann merken das die Sensoren im Gehirn natürlich auch. Und die sagen dann, huch, 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 wir haben ja viel zu viel Schilddrüsenhormon im Blut, puh. Da werden wir jetzt der Drüse aber nicht mehr sagen, sie sollen noch mehr machen. Und daher, bei einer Überfunktion, bei zu viel Schilddrüsenhormon im Blut, wird das TSH im Blut ganz, ganz niedrig, geht unter die Labergrenze, die bei den meisten Labers irgendwo bei 0,4 liegt. 0,4 bis 4,5, je nach Laber, sind so ungefähr die Normalwerte fürs TSH in Mikrounits pro Liter. Und dann wird das TSH, der Wert des TSHs, unter den Normalbereich von Ihrem Laber sinken. Also sehr tiefes TSH im Laberbefund deutet auf eine Überfunktion hin, hohes TSH deutet auf eine Unterfunktion hin. Das haben wir jetzt einmal klar. Diese Schilddrüsenhormone, die sind eben enorm wichtig und man könnte jetzt viel, viel Zeit damit zubringen, Ihnen zu erzählen, was die alles im Körper machen. Die Zeit haben wir nicht. Als groben Überblick. Schilddrüsenhormone erhöhen einmal den Grundumsatz. Die bewirken, erfreulicherweise, dass man etwas mehr Kalorien essen kann, ohne zuzunehmen. Sie bewirken, dass die Körpertemperatur ein bisschen ansteigt, dass die Herzarbeit gesteigert wird und dass auch der Abbau von Fett und von Speicherzucker in der Leber gesteigert wird. Also Schilddrüsenhormone kurbeln sozusagen den Stoffwechsel an, sie erhöhen den Grundumsatz, die Herzarbeit, die Temperatur und sie erhöhen den Abbau von Fett aus den Fettzellen und sie erhöhen auch den Abbau vom Speicherzucker in der Leber zu Zucker. Und nein, es ist nicht gut, zu viel Schilddrüsenhormon im Blut zu haben, weil man dann leichter abnimmt. Bitte, bitte nein, machen Sie das nicht. Immer wieder kommen Menschen auf die Idee, ich nehme mehr Schilddrüsenhormon, dann nehme ich schnell ab. Das kann ernsthaften Ärger machen und ernsthafte Schäden auslösen, wenn Sie es übertreiben, zum Beispiel eben am Herzen. Das ist keine empfohlene Methode, Gewicht abzunehmen. Ganz wichtig sind die Schilddrüsenhormone schon ganz am Beginn des Lebens. Denn da braucht das Neugeborene und auch das heranwachsende Kind genug Schilddrüsenhormon im Blut, weil die Schilddrüsenhormone auch eine Rolle spielen beim Heranwachsen und beim Reifen des Gehirns. Also ganz, ganz wichtig in der ersten Zeit als Mensch, in den ersten Lebensjahren, wo das Gehirn wächst, wo sich Gehirnstrukturen bilden, wo das Gehirn nonstop etwas dazulernt, da müssen genug Schilddrüsenhormone im Blut sein. Sonst kommt es zu schweren Entwicklungsverzögerungen und zu Beeinträchtigungen der Intelligenz. Deshalb ist es ja so, dass nach jeder Geburt ein kleines Tröpfchen Blut aus der Ferse vom Baby entnommen wird. Die spüren das meistens gar nicht. Das ist ein Mini-Stich und man macht es immer an der Ferse, weil diese kleine Ferse ist sehr stark durchblutet, aber die Babys spüren den Stich kaum. Und aus diesem Blutstropfen werden viele wichtige Werte bestimmt, routinemäßig bei jedem Neugeborenen. Und darunter ist natürlich auch das TSH, also das übergeordnete Hormon aus dem Gehirn. Denn wenn dieses TSH im normalen Rahmen ist, dann kann man davon ausgehen, dass das Gehirn zufrieden ist und sagt, ja, die Menge Schilddrüsenhormon, die bei mir im Blut rumschwimmt, die passt schon. Das sind wichtige, wichtige Tests und viele junge Mütter und junge Familien wissen gar nicht, was da alles im Hintergrund getan wird, um vermeidbare Entwicklungsverzögerungen und Intelligenzdefizite bei neugeborenen Kindern möglichst rechtzeitig zu erkennen, weil eine Schilddrüsenunterfunktion kann man ja ganz, ganz leicht behandeln, aber das ist was, was man gerade bei Babys und Kleinkindern wirklich nicht übersehen sollte. Schilddrüsenhormone haben noch viele, viele andere Funktionen im Körper, zum Beispiel auch die Aktivität des Nervensystems. Und sowohl zu viel Schilddrüsenhormon als auch zu wenig Schilddrüsenhormon kann wirklich auch zu psychischen Problemen führen. Bei der Unterfunktion, bei zu wenig Schilddrüsenhormon im Blut, ist es oft so, dass das Denken langsamer wird, man ist eher traurig, man bemerkt Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht fallen einem einzelne Wörter nicht ein. Und wenn Sie sich das so vorstellen, bei älteren Menschen, müde, traurig, depressiv, Gedächtnisprobleme, Wortfindungsstörungen, woran denkt man? Natürlich an die Demenz. Und deshalb gehört zu jeder Demenzabklärung immer auch eine Blutabnahme dazu, unter anderem mit Werten für Blutzucker und Schilddrüsenhormon, fürs TSH. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion werden Menschen oft reizbar. Auch da kann es zu Gedächtnisproblemen kommen, aber da ist alles eher auf der schnellen, auf der hektischen Seite. So, wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Schilddrüse gesund ist und Sie haben eine Röntgenuntersuchung vor sich, dann ist es ganz besonders wichtig, dass diese verpflichtende Blutabnahme vor der Röntgenuntersuchung gemacht wird, wenn da ein Kontrastmittel verwendet wird. Also alle Untersuchungen mit Kontrastmitteln sollten nur gemacht werden, wenn ein Laborbefund da vorliegt, in dem ganz klar zu sehen ist, dass das TSH normal ist und übrigens auch die Nierenfunktion normal ist, weil diese Kontrastmittel, die da gespritzt werden, sehr viel Jod enthalten und eine kranke Schilddrüse, für die wäre das halt gar nicht gut. Und es ist immer wieder schwierig, das habe ich als Hausärztin öfter erlebt. Man schickt jemanden zur Blutabnahme vor einer Untersuchung mit Röntgenkontrastmittel und dann ist dieser TSH-Wert nicht in Ordnung. Und da ist es extrem wichtig, dass man schnell weiter abklärt. Meistens funktioniert es ja, dass man das Labor bittet aus dem noch vorhandenen Blut, weil die Labors ja das Serum 3 Tage einfrieren mindestens, dass man dann noch nachbestimmt die anderen Schilddrüsenwerte. Es ist ganz wichtig, dass dieses Kontrastmittel nicht gespritzt wird, bevor man nicht die Schilddrüsenstörung abgeklärt hat oder zumindest halt auf die Laborwerte wartet, die aus dem Labor kommen. Weil wenn einmal das jodhaltige Kontrastmittel drinnen ist, dann wird die Schilddrüse darauf reagieren und dann kann man die Werte in der nächsten Zeit vergessen. Sie haben jetzt schon öfter gehört, die beiden Ausdrücke Schilddrüsenunterfunktion und Schilddrüsenüberfunktion. Ich möchte hier, weil wir ja wirklich nur begrenzt Zeit haben in diesem Podcast, mit Ihnen ganz besonders über die Schilddrüsenunterfunktion sprechen. Und genau deshalb fange ich jetzt mit der Schilddrüsenüberfunktion an, aber da will ich nur ganz, ganz wenig dazu sagen. Weil die Überfunktion, die bewirkt hohe Blutzuckerwerte und die kann, gerade bei Typ-1-Diabetes, bis zu einer ernsthaften Zuckerentgleisung gehen. Was spürt man? Schnellen Herzschlag, Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern, der Blutdruck steigt, man ist unruhig, man ist gereizt, man kann schlechter schlafen, man wird immer nervöser, man verträgt Wärme schlecht, es ist einem eigentlich dauernd zu heiß, manchmal gibt es Durchfälle oder mehrere Stuhlabsetzungen pro Tag, kann auch einmal eine Verstopfung geben, alles Mögliche. Bei Menschen, die Diabetes haben, ist es besonders wichtig, weil zu hohe Schilddrüsenwerte dazu führen können, dass der Zucker ernsthaft entgleist. Wenn zu viele Schilddrüsenhormone im Blut sind, dann ist die Insulinempfindlichkeit bei mehr als der Hälfte der Patienten verringert. Das heißt, das eigene Insulin oder das gespritzte wirkt schlechter. Gleichzeitig wird aus dem Darm aber vermehrt Zucker ins Blut aufgenommen. Aus der Bauchspeicheldrüse geht mehr Glucagon raus, der Gegenspieler vom Insulin, und aus der Leber kommt mehr Zucker ins Blut. Und alles das zusammen kann eine ernsthafte Zuckerentgleisung machen bei Typ-1-Diabetes bis hin zum diabetischen Koma. Ganz wichtig, das ist eine schwere Komplikation bei Typ-1-Diabetes und sollte nicht übersehen werden. Das Dumme an der Geschichte ist, Zu viele Schilddrüsenhormone im Blut, haben wir ja schon gesagt, bewirken schnelle Gewichtsabnahme, Konzentrationsprobleme, man fühlt sich sehr schlecht. Naja, das entspricht ja auch den Symptomen bei sehr hohen Blutzuckerwerten. Und wenn jetzt jemand mit Typ 1 Diabetes oder mit Diabetes daherkommt und überraschend hohe Blutzuckerwerte hat, dann hat man oft nur diese Blutzuckerwerte im Blick. Es ist wichtig, daran zu denken, dass auch erhöhte Schilddrüsenwerte mitspielen können oder sogar die Ursache sein können. Deshalb wird auch routinemäßig bei jedem, der mit einer Zuckerentgleisung ins Spital kommt, natürlich sofort bei der ersten Blutabnahme auch das TSH mitbestimmt und man schaut sich das an. Das viel, viel häufigere ist aber die Unterfunktion. Die Überfunktion haben wir jetzt abgehandelt. Wichtig, wenn Diabeteseinstellungen unvorhergesehenerweise wackeliger werden, die Werte höher werden, man eigentlich nicht so recht einen Grund dafür sieht. Auch dann macht es auch bei Typ 2 Diabetes immer auch einen Sinn, einen Blick auf die Schilddrüse zu werfen. Viel, viel häufiger als die Überfunktion ist aber die Unterfunktion. Und die beruht immer häufiger auf einer Autoimmunkrankheit, auf der Hashimoto-Thyreoiditis. Und diese Unterfunktion ist gekennzeichnet eben dadurch, dass die Schilddrüse zu wenig Hormone produziert. Was passiert, wenn man zu wenig Schilddrüsenhormon im Blut hat? Natürlich das Gegenteil von zu viel Schilddrüsenhormon. Also, bei zu wenig Schilddrüsenhormon im Blut wird man müde, hat an nichts mehr Interesse, der Antrieb wird weniger, es ist einem dauernd kalt, die Haut wird trocken und blass, das Haar wird trocken, fällt vielleicht auch aus, eher Verstopfung, die Stimme wird oft heiser, der Herzschlag kann langsamer werden, Muskelschmerzen können auftreten, also ganz, ganz verschiedene Dinge. Bei älteren Menschen merkt man das oft nicht so. Ich habe selbst in der Familie einmal lange übersehen, das ist eine andere Geschichte, bei einem lieben Menschen, mit dem ich häufig Kontakt hatte und wo ich die langsame Veränderung in seinem Befinden nicht wahrgenommen und vor allem auch nicht ernst genommen habe, bis es dann der Internist mit einem Blick erkannt hat, wie der Patient bei der Tür reinspaziert ist, einen Patienten, den er ein halbes Jahr nicht gesehen hatte, wo ihm das alles aufgefallen ist. Aber über 80-Jährige, ältere Menschen, die antriebsarm werden, die sich für weniger interessieren, die müde werden, das erwartet man ja irgendwo. Also auch da ist es wirklich fein, wenn man einmal im Jahr routinemäßig bei einer Blutabnahme den Schilddrüsenwert mitlaufen lässt. Wenn man Diabetes hat, dann kommt es zu einer gesteigerten Empfindlichkeit aufs Insulin bei der Schilddrüsenunterfunktion. Dadurch können bei der Unterfunktion Unterzuckerungen auftreten. Ist eigentlich leicht zu merken. Zu wenig Schilddrüsenhormon macht tiefen Zucker, zu viel Schilddrüsenhormon macht hohen Zucker. Was man manchmal auch sieht, ist, wenn man einen OGDT macht, diesen Zuckerbelastungstest, dass der Wert sehr tief ist. Auch da kann man dann einen näheren Blick auf die Schilddrüse werfen und schauen, ob da nicht vielleicht eine leichte Schilddrüsenunterfunktion vorliegt. Wenn man als Typ-2-Diabetiker jetzt kein Insulin spritzt und keine Tabletten nimmt, die die Insulinproduktion antreiben, wie die Sulfonylharnstoffe, dann geht der Blutzucker in der Regel nicht zu tief. Aber wenn man unter Insulintherapie ist oder Medikamente nehmen, die die Bauchspeicheldrüse über viele Stunden künstlich, chemisch zwingen, mehr Insulin zu produzieren, dann kann es bei der Unterfunktion auch einmal überraschende tiefe Werte geben. Wir haben jetzt schon gesagt, die häufigste oder eine sehr häufige Ursache für Unterfunktion ist die Hashimoto-Thyreoiditis. Der Herr Hashimoto hat in Japan gelebt und er hat diese Schilddrüsenkrankheit als erster beschrieben. Es handelt sich um eine langsame, schleichende Entzündung der Schilddrüse, aber eine Entzündung, die in der Regel nicht wehtut, die auch nicht heiß und geschwollen wird, sondern es schleicht so langsam vor sich hin. Das Schilddrüsengewebe wird weniger, wird geschädigt und die Drüse kann immer weniger Hormone erzeugen. Und das ist eine Autoimmunkrankheit, wie auch der Typ-1-Diabetes eine Autoimmunkrankheit ist. Und deshalb ist es ja verständlich, dass Menschen mit Typ-1-Diabetes bis zu doppelt bis fünfmal so viel und so häufig Hashimoto-Thyreoiditis haben wie Menschen ohne Diabetes. besonders häufig bei Frauen nach den Wechseljahren, so zwischen 50 und 60. Das ist auch wichtig, dass man es einmal gehört hat. Bei Frauen kann das, ist es sowieso 5 bis 10 Mal häufiger als bei Männern. Und auch das ist eben eine gute Idee, bei Menschen mit Diabetes den TSH-Wert zumindest einmal im Jahr bestimmen zu lassen. Bei Menschen mit Typ 1 Diabetes empfehlen viele Diabetologen sogar schon, nicht nur das TSH zu bestimmen, sondern auch die Thyroglobulin-Antikörper und die TPOs. Wenn Menschen mit Typ 2 Diabetes eine Hashimoto-Thyreoiditis bekommen, dann findet man das meistens in den Routine-Blutabnahmen durch einen Anstieg des TSHs, lang bevor der Patient noch etwas bemerkt hat. Und das ist sehr fein, weil dann kann man rechtzeitig mit der Behandlung beginnen. Und bei der Unterfunktion ist die Behandlung ganz einfach. Man gibt einfach das Schilddrüsenhormon. Das hört sich jetzt so einfach an. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil der Bedarf an Schilddrüsenhormon von vielen Faktoren abhängt. Wie viel Schilddrüsenhormon ein Mensch als Tablette bei einer Unterfunktion zusätzlich braucht, das kann sich auch im Laufe eines Lebens ändern. Und wenn ein großer Teil der Schilddrüse operativ entfernt worden ist oder vielleicht sogar die ganze Schilddrüse, wegen großer Knoten zum Beispiel oder wegen großer Zysten oder wegen anderer Gründe, dann hat man natürlich automatisch eine Unterfunktion, weil ja das Organ fehlt, das Schilddrüsenhormone bilden soll oder halt große Teile des Organs fehlen. Und dann muss man das Hormon schlucken, die Hormone schlucken. Und diese Hormoneinstellung, die ist oft genauso trickig wie die Einstellung von Blutzuckerwerten. Man wird vor allem bei älteren Menschen bei der Unterfunktion, jetzt nicht nach der Operation, aber bei einer Hashimoto-Thyreoiditis, wird man ganz, ganz vorsichtig beginnen, mit kleinen Mengen. Da passiert es auch manchmal, dass Menschen aus dem Spital entlassen werden, die wegen was anderem im Spital waren und wo die Unterfunktion erkannt wurde. Und die werden oft mit Mini-Mengen von Schilddrüsenhormonen aus dem Spital entlassen. Zum Beispiel nur 25 Mikrogramm Thyroxin oder also Thyrex oder Euthyrox. Und da darf man dann als praktischer Arzt nicht übersehen, dass man die Werte regelmäßig bestimmt und dann die Dosis langsam steigert, so viel wie dieser Mensch halt braucht. Viele Menschen finden dann mit ihren Ärzten nach einiger Zeit ja doch die Menge an Medikament, die sie brauchen und die ihnen gut tut und wo sie stabil laufen. Wichtig ist es, wenn man die Dosis der Schilddrüsenmedikamente ändert, dann sieht man nicht sofort einen Erfolg. Da muss man schon ein paar Wochen warten. Und wenn es eine langsame und ruhige Einstellungsphase ist, wo man also jetzt nicht den besonderen Druck hat durch irgendwelche speziellen Geschichten, dann reicht es, wenn die nächste Kontrolle nach 4 bis 6 Wochen gemacht wird. Dann sieht man, wie sich die Medikamentenveränderung ausgewirkt hat. Es kann aber Situationen geben, wo die Ärztin oder der Arzt dringend empfiehlt, dass man deutlich häufiger die Laboruntersuchungen macht. Wenn man dann einmal seine Schilddrüsendosis gefunden hat, ja, dann werden die 2-mal, 3-mal, vielleicht auch 4-mal im Jahr die Werte überprüft, es passt immer alles und man freut sich, dass man eigentlich nur dieses kleine Medikament schlucken muss und dass alles in bester Ordnung ist. Der Bedarf an Schilddrüsenmedikamenten kann sich aber ändern. Wann ändert er sich? Ja, natürlich, wenn die Schilddrüse mehr oder weniger Arbeit hat. Sprich, wenn sie einige Kilo zu- oder abnehmen, weil alle Zellen brauchen Schilddrüsenhormon. Mehr Zellen, mehr Kilos, braucht vielleicht ein bisschen mehr Hormon. Gewichtsabnahme, da wird vielleicht die Hormondosis, die Sie jetzt nehmen, relativ ein bisschen zu hoch, weil die Schilddrüse eben jetzt weniger Kilos, also ein paar Milliarden Zellen weniger zu versorgen hat und gar nicht mehr so viel Schilddrüsenhormon braucht. Das heißt nicht, dass Sie nicht abnehmen sollen, sondern das ist etwas, worauf man halt reagieren soll. In geringerem Rahmen auch, wenn sich massiv der Lebensstil ändert. Ich habe es ein paar Mal gesehen bei Leuten mit Unterfunktion, wenn die aus einem äußerst stressigen Job in die lang ersehnte Pension gegangen sind und sich gut darauf vorbereitet haben, in kein depressives Loch gefallen sind, ganz im Gegenteil, sich sehr gefreut haben, dass sie sich jetzt endlich im Garten betätigen konnten und Zeit hatten für ihre vielfältigen Interessen. Und da ist es manchmal so, dass durch die Entspannung und den Wegfall vom Stress diese Menschen deutlich weniger vom Schilddrüsenhormon brauchen. Und dann gibt's noch die armen Tröpfe, wo es schwierig ist, die Einstellung stabil hinzubekommen. Wo man immer wieder probiert, Dosis rauf, Dosis runter. Und wenn so etwas ist, dann ist es schon eine gute Idee, zu Spezialisten zu gehen und wirklich zu schauen, wo finde ich eine Fachambulanz, eine spezialisierte Ambulanz oder auch ein Institut, das mit Schilddrüse arbeitet oder vielleicht auch die Ordination eines Internisten, eines Endokrinologen, eines Nuklearmediziners eventuell, wo sie sich gut betreut fühlen, wo sie das Gefühl haben, ja, die verstehen, die wissen, wovon sie reden und dort dann mit den Ärzten vor Ort an ihrer Einstellung arbeiten und bitte nicht gleich wieder aufgeben, sondern wirklich der Sache einmal ein halbes Jahr Zeit geben, eine komplexere Einstellung der Schilddrüsenhormone vorzunehmen. Das kann schon einmal ein Zeitlang dauern. Ich werde dann oft gefragt, ob es Symptome geben kann unter Schilddrüsentabletten, wenn man die nimmt, obwohl die Werte eh im Normalbereich sind. Und da kann man nur sagen, wenn man über Schilddrüsenmedikation spricht, dann muss man immer genau hinschauen und fragen und zuhören, wie es den Menschen geht. Wir nennen das die Klinik. Wie schaut der aus? Wie ist er körperlich beieinander? Wie hat sich das Gewicht entwickelt? Wie ist er so drauf? Ist er eher müde, depressiv, verstimmt? Ist er eher aufgekratzt? Gibt es Schlafstörungen? Oft auch ganz wichtig, was sagt denn der Partner? Wenn man ein bisschen zu viel Schilddrüsenhormon nimmt, dann beklagt sich oft der Partner, dass man, oder die Partnerin, dass man gereizt wird, dass man immer wieder aufwacht in der Nacht. Die merken oft sehr feinfühlig früher, dass was nicht passt, als der Patient selber. Und als Hausärztin wissen wir, und das wissen natürlich auch die Fachärztinnen, wir hören es auch in Fortbildungen, wenn jemand Schilddrüsenmedikament nimmt und man bestimmt jetzt das TSH, das Steuerungshormon, und die Hormone im Blut, das T3 und das T4, FT3, FT4, dann gibt es Menschen, die fühlen sich nur wohl, wenn die Werte zwar alle im Normalbereich sind, aber wenn die beiden Hormonwerte, das FT3 und FT4, eher im oberen Drittel des Normalbereichs liegen. Und wenn die zwar noch im Normalbereich liegen, aber im unteren Drittel, fühlen sich diese Menschen oft deutlich zu müde. Und umgekehrt genauso. Es gibt Menschen, die fühlen sich nur gesund, wenn sie Schilddrüsenhormone nehmen, wenn die beiden Laborwerte der beiden Schilddrüsenhormone eher im unteren Bereich des Normalbereichs liegen und wenn die ansteigen und zwar eigentlich noch im Normalbereich sind, aber halt im hohen Normalbereich, erzählen diese Menschen oft, dass sie sich zu kribbelig fühlen und zu nervös fühlen. Also wenn man eine Schilddrüsenmedikation mit einem Patienten, mit einer Patientin bespricht, muss man das im Auge behalten und immer auch ganz genau schauen, wie geht's dem ihn oder ihr. Und ganz ehrlich, wenn man als Hausärztin, ich war ja selber lang genug Hausärztin mit allen Kassen, wenn man nach, würde mal sagen, 2, 3, 4 Einstellungsversuchen merkt, dass man nicht die richtige Dosis für diesen Patienten gefunden hat, dann ist es eine sehr gute Idee, den Patienten, die Patientin zu bitten, weiterzugehen zu einem Spezialisten in eine Fachambulanz. Das sind genau die Leute, die das Know-how von Spezialisten brauchen. Spezialwissen, das in einer Hausarztpraxis in diesem Ausmaß nicht vorhanden sein kann. Es ist ja ein Unterschied bei jeder Krankheit, ob spezialisierte Ärzte mit einer zusätzlichen Facharztausbildung 40 Stunden die Woche an Schilddrüsenkrankheiten arbeiten oder ob man als Allgemeinmedizinerin die große Allrounderin ist, die von vielem ein bisschen was verstehen muss, aber natürlich nirgendwo das ganz vertiefte Wissen haben kann. Ganz zum Schluss möchte ich zur Unterfunktion noch sagen, dass es gerade bei der Autoimmunthyreoiditis, beim Hashimoto, am Anfang sein kann, dass die Schilddrüse aufgrund der Reizung durch die beginnende Entzündung kurzzeitig sogar zu viel Hormon macht. Dann sinkt die Hormonproduktion ab, weil die Entzündung die Drüse schädigt. Dann gibt es einen kurzen Zeitraum, wo die Hormone weniger werden, weil sie eben zuerst zu viel wurden wegen des Reizes, dann kann die Drüse nicht mehr genug produzieren und es wird wenig. Aber während es weniger wird, gibt es ein kurzes Zeitfenster, wo halt die Hormonwerte durch den Normalbereich gehen. Und das ist oft der Stolperfall, dass man sich denkt, das ist aber komisch, das TSH ist deutlich zu hoch, die Schilddrüsenwerte sind aber im Normalbereich. Das kann sein, dass hier gerade eine Thyreoiditis schlechter wird. Aber das sind schon eher Spezialfragen, die eher an Spezialisten und an Ärzte gehören. Es gibt viele, viele gute Seiten über Schilddrüsenerkrankungen im Netz. Ich gebe Ihnen ein paar in die Shownotes, speziell zum Hashimoto. Lesen Sie sich gerne selber ein, schauen Sie selber nach. Und noch einmal die Bitte, wenn Sie mit der Schilddrüse zu tun haben, nehmen Sie die Kontrolltermine wahr, gerade auch, wenn es langweilig wird, weil ohnehin immer alles in Ordnung ist. Und ganz besonders, wenn sich Ihr Gewicht massiv ändert oder wenn sich Ihre Lebensumstände sehr stark verändern in Richtung mehr oder weniger Stress. Und wenn die Blutzuckerwerte bei Diabetes anfangen verrückt spielen, was sie normalerweise nicht tun, was sie gar nicht gewohnt sind, dann wird der Arzt sowieso bei der nächsten Blutabnahme auch den Schilddrüsenwert mit dabei haben. Bei Typ-1-Diabetes dran denken. Typ 1 ist ja eine Autoimmunkrankheit. Der Hashimoto ist auch eine Autoimmunkrankheit. Leider haben viele Menschen mehr als eine Autoimmunkrankheit. Die Verbindung Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse ist häufig. Es gibt aber auch so Bündel von Autoimmunkrankheiten, wo man nicht nur zwei hat, sondern möglicherweise sogar drei oder noch mehr. Auch das ist wichtig im Auge zu behalten und Diabetesambulanzen schauen in der Regel auch sehr gut drauf, aber es ist auch gut, wenn Sie das wissen. Zusammenfassend, Schilddrüse und Diabetes sind ein Pärchen, die sich gegenseitig beeinflussen. Menschen mit Diabetes bekommen natürlich auch Schilddrüsenprobleme, teilweise sogar häufiger. Der Hashimoto ist bei Menschen mit Typ-1-Diabetes deutlich häufiger, vor allem bei Frauen über 50 Jahren. Auch bei Typ-2-Diabetes sind die Schilddrüsenerkrankungen häufiger. Man unterscheidet die Über- und die Unterfunktion. Das Steuerungshormon, das ist der Bote, der der Schilddrüse sagt, mach mehr Hormon. Wenn mehr Boten geschickt werden, wenn der Wert steigt vom TSH, ist es ein Hinweis auf eine zu geringe Funktion, eine Unterfunktion. Wenn das TSH weniger, weniger, weniger wird und unter der Normalgrenze ist, dann ist es ein Hinweis auf Schilddrüsenüberfunktion. Dann bestimmt man noch die Werte, die Schilddrüsenhormone im Blut, vor allem dann, wenn das TSH nicht in Ordnung ist. Und bei Typ-1-Diabetes hin und wieder, besonders dann, wenn die Einstellung gerade ein bisschen chaotisch und schwierig wird, auch die Antikörper. Das ist aber dann Sache des Arztes. Die Überfunktion hat zu tun mit überdreht sein, reizbar sein, nervös sein. Die Zuckerwerte steigen und können bei Typ-1-Diabetes gefährlich steigen. Die Unterfunktion hat zu tun mit Traurigkeit, mit Depression, mit Antriebslosigkeit, mit Verstopfung. Und wenn man auf einer Medikation mit Insulin ist oder mit den Medikamenten, die die Insulinproduktion chemisch ankurbeln, viele, viele Stunden lang, dann kann es in der Unterfunktion eher zu tiefen Werten bis zu Unterzuckerungen kommen. Also wieder ein Grund, die Vorsorgeuntersuchungen bei Diabetes ernst zu nehmen, einmal im Jahr ins Labor zu gehen, sich die Werte anzuschauen und dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre Werte immer passen. Die Schilddrüse, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.
Thank you.